Hey, ich bin Mio, Sängerin, Musikerin, Songwriterin aus Hamburg. Herzlich willkommen zum Modus Mio. Dieser Podcast ist ein persönlicher Blick hinter die Kulissen des Musikmachens. Hier nehme ich euch mit ins Studio, auf Tour, in meine Gedanken und mitten rein ins Musikbusiness. Schön, dass ihr da seid. Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Modus Mio und ich freue mich, an meiner Seite begrüßen zu dürfen im mobilen Setup. Nicht Joscha Farius, sondern den King im Leben und King an sechs Seiten und noch viel mehr Gitarren, Magnus Landsberg.
Hurra, hurra, der Sommer ist da. Ich war gerade auf der Dachterrasse.
Deine Hauptsaison hat wieder langsam angefangen. Ja, ne? Wenn das ein bisschen länger so bleibt, dann kann man sagen, das ist deine Hauptsaison, wo du erst ein bisschen munter wirst. Und ich finde, du hast auch schon Farbe gekriegt. In der neuen medizinischen, dermatologischen Betrachtung wird man das jetzt gar nicht mehr so gut heißen. In den 90ern hat man gesagt, toll.
Ja, da finde ich mich mit ab. Also so, ich versuche mich da geschickt so zwischen den unterschiedlichen Paradigmen der Zeiten souverän hin und her zu wieseln. Ich war ja heute auch schon spazieren, was auch ungewöhnlich ist, weil ich in einem Naturschutzgebiet war, da wo wir früher mal gewohnt haben. Ich war durch Zufall mit dem Auto in der Nähe und da bin ich auch schon ohne Sonnenschutz spazieren gegangen, weil ich einfach dachte, das gönne ich mir mal so und ich mag den Sommer einfach richtig gern. Also hat mich total gefreut, habe ein bisschen Podcast gehört. Auch ein Musikpodcast, das finde ich ganz spannend. Der Axel, den du kennst von Pro Musik, der hat zusammen mit dem Gitarristen von Sing Meinen Song Podcast. Und die haben heute mit den Background-Sängerinnen von Sing Meinen Song gesprochen. Habe ich mir angehört, fand ich sehr interessant.
Sehr gut. Und du hast eine Eidechse gesehen. Das ist die wichtigste Info für mich eigentlich.
Ja, eine Mini-Eidechse, ne? Aber da habe ich auch schon mal Schlangen gesehen in der Gegend.
Ja. So ein kleiner, süßer Lizard. Ja, ich finde, wir können irgendwie erstmal so ganz locker sagen, wir haben die Schallgrenze des Alters insofern überquert, dass wir jetzt eine Band sind, die letzte Woche einen Dreh verschieben musste, weil unser Kameramann krank geworden ist. Das kann ja mal passieren. Und morgen drehen wir dann, aber zwei unserer Band haben schlimme Wehwehchen. Joscha hat irgendwie einen eingeklemmten Nerven. Wir wissen noch nicht genau, wie wir ihn hinsetzen. Auch deswegen ist er heute nicht da und weil er eigentlich auch ganz viel noch dazu zu tun hat. Ich weiß gar nicht, wie er das macht. Und Falco hat mich vorhin angerufen und meinte, ja, was meinst du denn, wie lange das geht? Und dann habe ich gesagt, ja, also ich glaube, wir sind zuversichtlich. Ich habe das eigentlich gut geplant mit relativ großzügig, dass wir dann und dann auch fertig sind, weil wir so dachten, ja, also weil mein einer Weisheitszahn, der macht jetzt Stress und das wäre jetzt die einzige Möglichkeit, den vor Ostern noch rauszuoperieren. Und da dachte ich, boah, krass, wir sind auch tapfer und ich habe ihn jetzt noch nicht mal drum bitten müssen, weil das hätte ich bei einem entzündeten Weisheitszahn auch nicht gemacht, ob wir den Dreh trotzdem machen. Aber er hat gesagt, naja, sonst verschieben wir das wieder und das wird doch halt alles nichts. Und ja, also insofern, ich hoffe, ich bin morgen gesund. Wie ist dein Wohlbefinden so? Mit Sonne besser?
Voll gut. Auf jeden Fall habe ich den beiden Jungs ja auch schon so gesagt, Respekt, Respekt. Das finde ich schon aller Ehren wert. Ich finde aber auch gut, dass du so, wenn wir dann mal so ein Videoprojekt haben, dass du das so geil geplant hast. Das ist so eigentlich ja schon ein bisschen um uns rum geplant ist, dass wir nicht so ewige Aufenthaltszeiten haben. Da erinnere ich mich auch, also in so Videokontexten, ich bin da immer gerne nicht dabei. A, werde ich gerne nicht gefilmt und auch gerne nicht fotografiert. Also ich mag das einfach nicht so gerne. Und die Sachen, die ich hatte, fand ich auch immer langwierig. Neulich hatten wir letzte Woche ja meinen alten Schulfreund Mario zu Besuch und der erinnerte dann nochmal daran, dass wir damals 2006 mit Axel Fischer ein Video hatten, wo Dr. Brinkmann von der legendären Schwarzwaldklinik und so mitgespielt und wir als Band, also Axel, ich glaube auch Alex Hinz wahrscheinlich, Torben Richter und so, wir mussten eine Bandszene so machen, ich glaube als Ärzte alle auch. Und nochmal so eine Performance-Szene. Und was man halt krass sagen muss, ist, Video heißt halt wirklich, du hast kaum was zu tun, aber verbrauchst irgendwie 24 Stunden. Das war irgendwie Wahnsinn. Da erinnere ich mich noch dran, so damals im Auto, damals, das war ja so Anfang der 2000, da waren für uns diese ganzen Nils Frevert-Sachen und so noch ziemlich neu. Das haben wir da gehört. Und wir hatten ja damals dann auch entsprechend alte Autos mit Kassettendecks und Adapterkassetten. Und damals fanden wir es schon fast krass, wie schlecht man auf den ersten beiden Nils Frevert-Platten teilweise seine Stimme hört, vor allem auf der zweiten. Die ist einfach leise gemischt. Ja, aber auf das Video freue ich mich. Gesundheit ist ansonsten gut. Ich habe noch immer oder wieder quasi Probleme mit Tennisarmen, aber auch an beiden Armen, weil ich halt so doofe Arbeiten machen muss. Also A, muss ich ständig am Laptop arbeiten, dann auch an irgendwelchen Tasten und eben auch Gitarren und sonst wie was. Ich habe schon das Gefühl, es wird immer besser, wenn ich Ausgleich auch mache, also laufen gehe und blibablub. Ja, ansonsten gesundheitsmäßig ist ja, also in meinem Alter, Mario, der zu Besuch war, war nur bei uns im Badezimmer und sagt, wir sind jetzt in dem Alter, habe ich gesehen, und bei ihm ist es wohl auch so, wo immer eine Tube Voltaren auf dem Waschbecken steht. Und ehrlich gesagt, da ist schon was dran. Ich habe heute mir eine neue Tube Voltaren gekauft.
Sehr schön. Ich habe das mit Elena, als ich in London war, haben wir so überlegt, da sind wir so durch eine englische Apotheke gelaufen, durch Boots. Und man kann sagen, dass das Apothekensystem in England auch noch ein bisschen anders ist. Also das ist nicht so apothekenmäßig wie bei uns, sondern fast eigentlich wie eine Drogerie, wo man ganz viel einfach so von so einem Regal wegnimmt. Und da habe ich auch gesagt, so okay, man weiß, dass man irgendwie älter wird, wenn man das spannend findet, im Ausland irgendwo durch Apotheken zu gehen und zu gucken, was die so haben, was völlig wild ist. Wahrscheinlich ist der nächste Schritt dann irgendwann die Apothekenumschau durchblättern, aber da bin ich noch nicht angekommen. Ich würde sagen, wir hüpfen einmal kurz in unsere News.
So, herzlich willkommen in den News und ich reiße jetzt hier mal komplett das Ruder an mich. Eine schöne News ist, das kann man wirklich so sagen, das freut mich immer wieder und ich glaube auch uns, dass wir wieder mal mit Modus Miu bei Lambert Klammerer Jazz erwähnt wurden. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich ein paar Sachen parallel gearbeitet habe. Deswegen habe ich nicht alles gehört und weiß gar nicht genau, was sie gesagt haben. Ich habe es nur gehört und habe mich gefreut. Also hört bei Lambert Klammerer Jazz rein, weil es war eine Folge zum Thema Meta oder zum Metathema ihres Podcasts und wie der sich entwickelt hat und so und wo sie vielleicht hinwollen, wie die eine oder andere Sache so zusammenhängt und auch was sie noch so an Musikpodcasts gehört haben. Das fand ich dann doch interessant und habe direkt mehrere Anregungen mitgenommen, soweit ich da was gehört habe. Bei uns fand ich das eigentlich sehr treffend, dass sie gesagt haben, Modus Miu ist ein bisschen sowas über die Musikerpraxis, auch so die Struggles und über so eine Art, und dass wir so eine Art Bandtagebuch hier machen, was auch irgendwie stimmt. Und was ja auch für uns intern eigentlich cool ist, weil wir wirklich, gerade Joscha, du und ich, über den Podcast auch oft in so einer Art Flow bleiben, weil man natürlich auch vor und nach dem Podcast spricht und so. Und man auch, finde ich, selber doch manchmal auch über den Podcast merkt, wie viel wir sowohl so schaffen, erreichen. Ich merke das manchmal, wenn ich eure Folge höre, auch, dass ich mich richtig freue, wenn die Musik zwischendurch kommt. Und ich denke, ach krass, stimmt, das haben wir ja auch gemacht. Ist schön. An Anregungen habe ich auf jeden Fall mitgenommen, so ein, zwei Podcasts, insbesondere einen Podcast von einem Bassisten, der auch so YouTube-Bass-Channel-Content macht, wo ich das Gefühl habe, da hätte ich jetzt sonst gar nicht reingehört. Werde das aber mal nachholen, weil da wohl auch doch viele so Stories sind, die so ein bisschen entwaffnend sind, weil sie eben auch ein paar Themen anfassen, wo sie sagen, oh, das war eine schwierige Situation, da habe ich gefailt oder das war peinlich und eben dann noch in dem Kontext auf so Mental Health Themen kommen. Und das finde ich immer ganz spannend, wenn man so, ja, das gibt einem vielleicht auch ein bisschen das Gefühl, das finde ich eigentlich auch allgemein, auch bei Lambert Klammerer Jazz immer ganz cool, wenn man im Hören von anderen Musikern so ein bisschen merkt, dass viele Probleme andere auch haben, dass man aber auch inspiriert wird, eben andere Sachen wieder zu hören, weil dadurch, dass man nicht mehr jetzt in so einem Studienkontext Musik machen, wir jetzt ja auch nicht zu jedem Popkurs Abschlusskonzert oder so mehr gehen, kriegt man auch nicht immer so alles mit. Und da finde ich, sind ehrlich gesagt unsere Musikpodcasts, also oder die Podcasts von MusikerInnen aus unserem Umfeld, direkten Umfeld, entfernten Umfeld oder ehemaligen Umfeld, finde ich sehr, sehr gut. Also es seien ein paar Sachen noch erwähnt an Musikpodcasts, die wir gut finden. Ich fange mal an mit ein paar und du guckst, ob ich noch welche vergessen habe. Also der Panikpreis hat einen Podcast, der ist ziemlich cool für deutsche Künstler. Da war zum Beispiel auch deine Cousine zu Gast. Mit der habe ich damals beim Panikpreis gespielt und wir haben den Panikpreis vermeintlich gewonnen. Dass das nicht ganz stimmt, das wird in dem Podcast aufgeklärt. Da haben wir so vor Udo Lindenberg gespielt, das war eigentlich ziemlich cool. Dann haben Gutbjörn Vogler, der ehemalige Mio-Gitarrist, Arne, haben einen Musikpodcast, einen deutschen. Dann der eben schon erwähnte Axel, wie heißt der mit Nachnamen?
Müller.
Axel Müller und jetzt stehe ich auf dem Schlauch, Markus Vollmer heißt der, glaube ich, der Gitarrist. Die haben einen Podcast. Der ist auf jeden Fall super aus dem Musikkontext. Ich kann sagen, wenn man das sucht, ich glaube, das ist noch nicht so mega bekannt, aber Miss Ellie hat einen Podcast, der kommt. Also der ist schon da, aber der ist noch in einer Erprobungsphase. Dann haben wir so ein paar englische Sachen. Ich mag ganz gerne diese Meilensteine im Podcast, wo so Alben und so besprochen werden. Und du hast auch noch ein paar, ne, die du manchmal so hörst.
Ich mag auf jeden Fall Urban Pop, also mit Peter Urban, das ich weiß seinen Co-Moderator den Namen gerade nicht sofort. Den finde ich toll. Ich finde Questlove Supreme lustig. Da müsste ich noch mal so ein bisschen drüber nachdenken.
Song Exploder mochtest du immer gerne?
Ja, fand ich auch super. Das war damals für mich auch so ein bisschen augenöffnet, so ein paar Songs zu hören, wie die dann im Demo waren und wie die zusammengekommen sind. Oder halt auch, ich glaube, bei der Schwester von Beyoncé gab es halt einen Song, den sie halt auch erklärt hat. Und da gab es ein Sample, was sie irgendwie anders haben wollten. Und sie haben das dann auch mühselig versucht, wieder einzuspielen mit Streichern und so. Und sind aber überhaupt nicht an den Klang rangekommen, dass sie dann am Ende gesagt haben, okay, sie müssen den Song einfach um das komplette Sample bauen, weil das Sample so wichtig ist. Und das fand ich auch irgendwie spannend zu sehen, dass man sagt, ach, solche Probleme, die haben auch wirklich die ganz Großen, dass man sagt, daran hängt man jetzt.
Und, das finde ich auch spannend, also in unserem Fall werden wir jetzt ja auch quasi da referenziert, weil wir eher so eine Ausrichtung haben, die so, wo man denken könnte, warum soll ich mir jetzt einen Podcast, oder das wird uns oft gespiegelt, dass Leute ja vielleicht gar nicht nur wegen der reinen Miu-Sachen da sind, sondern eben genau wegen diesem Blick, den wir uns angewöhnt haben. Und da wir auch so konstant mit unterschiedlichen Musikthemen zu tun haben, wie ich jetzt gerade mit so MD-Themen oder du mit irgendwie Aufnahmethemen, Home-Recording oder blibla und blub, oder du natürlich auch immer als Aktivistin für Musikerrechte und MusikerInnen-Themen, so, oder eben jetzt Upcoming mit dein Master war ein Thema in Kultur und Kultur und Medienmanagement.
Genau.
Kultur und Medienmanagement. Und was ich davon aber auch ableiten kann, auch von dem, was Felix und Lambert gesagt haben, ist, und da würde ich das, oder ich glaube, dass man in Summe sagen kann, hört mehr Podcast, auch von Gruppen. Felix hat zum Beispiel auch den Auf 11 Podcast erwähnt, den gibt's jetzt leider schon recht lange nicht mehr. Oder der ist ein bisschen eingeschlafen. Ich hatte mal gehört von dem Chris, dass sie einen neuen oder dass sie irgendwas wieder machen, neue Folgen oder so, aber habe ich jetzt noch nicht gesehen. Aber man kann sagen, dass wir alle eigentlich gerne irgendwo mal in Podcast reinhören. Das merkt man auch bei Themen im Bus, die dann dadurch, dass sie nochmal einen anderen Spin haben. Also zum Beispiel hört jetzt Joscha nicht nur Tastenleute, Alex hört nicht nur Drummer und ich höre eben auch gar nicht am liebsten die Gitarristen. Ich kann mich zum Beispiel sagen, dass der Drummer von Matzen hat, den Bumzack-Podcast. Der ist sehr, sehr empfehlenswert. Und ich hatte noch so zwei, drei, zum Beispiel sehr, sehr gut ist Behind the Wall. Das ist dieser Typ, der auch die, woher du auch EJ kennst, die dann Golden für K-Pop Demon Hunters und so gemacht hat. Norah Jones hat einen sehr, sehr guten Podcast. Playing Along heißt der. Corey Wong hat manchmal einen sehr guten Podcast. Also mein Punkt ist einfach, der checkt auch manchmal so ein bisschen aus, sowas wie Dr. Pop oder so oder 100 Musiklegenden oder so.
Auch die Apple Music Interviews mit Zane Lowe sind oft ganz toll.
Ja, auf jeden Fall. Der ist ja auch einfach ein guter Interviewer.
Ja.
Wobei es mir noch mehr darum geht, eben nicht in diese Non-Musiker. Ist das ein Wort, ein Non-Musiker?
Ja, wir haben das jetzt erfunden.
Ja, ein oder sagen wir, ein Journalist interviewt einen Podcast. Das würde ich gerne, oder das würde ich jetzt in meinem Kopf noch so trennen.
Mhm.
Weil bei Song Exploder wird halt was anders auseinandergenommen. Weil ich rieche mich auch, das muss ich sagen, Minimalkritik, habe ich auch schon mal mit Radiofreunden von uns besprochen. Radiojournalisten regen mich auch manchmal ein bisschen auf, wenn sie über Musik reden, weil sie manchmal der Musik was überstülpen, was einfach falsch ist. Also weil die dann manchmal dran gehen, dann haben die zum Beispiel so ein Halbwissen, weil sie auch doch ein bisschen mal ein Instrument spielen, da muss das auf jeden Fall jeder einmal mitgebracht werden in der Sendung.
Ja, ich glaube, also zu solchen Sachen, also auch liebe Grüße gehen an den LK Jazz Podcast raus, haben die sich auch mal, oder ich glaube, Lambert und Felix eben beide schon mal ein bisschen über schlechte Journalistenfragen aufgeregt, ne? So, die man dann auch kennt, dann hast du ein Album gemacht und dann wirst du gefragt, wie habt ihr euch denn kennengelernt? Und das ist dann aber vielleicht schon 20 Jahre her, wo du denkst, okay, ist das jetzt wirklich die wichtigste Frage, die wir halt den Zuschauern und Zuhörern irgendwie beantworten müssen? Und deswegen verstehe ich deinen Punkt.
Ja,
aber ich glaube, wir
war
haben
aber
jetzt,
nicht mein Punkt.
Nein, aber ich glaube, es ging doch um was anderes. Aber ich finde, es geht in eine ähnliche Richtung. Ich glaube, wir haben jetzt aber schon eine ganz gute Sammlung an so ein paar Vorschlägen gemacht. Also die.
Okay.
Ich glaube, die Hauptinformation ist: Hört mehr Podcasts, checkt euch da mal durch, guckt nach links und rechts. Da kann man eine ganze Menge von mitnehmen.
Genau. Das kann man so sagen. Meine Aussage wäre aber, hört eben nicht primär mehr Podcasts, sondern hört vor allem Podcasts, die euch erstmal nicht so anspringen, also von genau den anderen Instrumentengruppen. Ich glaube, dass es eine Menge Seiteninstrumentalisten gibt, die sich nicht die Drummer-Podcasts anhören. Ich habe super viel aus den Drummer-Podcasts gehört. Gerade ist ein absoluter, also habe ich ja mit Eddie, Stefan Endrigkeit auch drüber gesprochen, ich hör die manchmal, das sind eigentlich YouTube-Videos, aber wo alte Coverhelden aus der norddeutschen Szene über ihre Coverbands wie Kentucky, Top Union und sonstiges sprechen. Das ist so ein Beispiel mit Über den Zaun. Dann merkt man erstmal, das ist manchmal so spannend, wie sich die Welt verändert hat. Wie so Madeleine Lang und so alle früher so, und auch Peter Weihe und so eben früher hochambitionierte 7,5-Tonner Coverbands eben so am Start hatten. Das meine ich so ein bisschen. Oder eben Solo in Place, dieser Mischa-Podcast zum Beispiel gerade, finde ich ultra informativ, wie Mischa und wir haben ja diese norddeutschen Mischa, die nicht mit uns sprechen, im Bus sitzen. Aber so, das finde ich einfach mega spannend. Also das ist eigentlich, also vielleicht habe ich das aber auch schlecht ausgedrückt, also das ist ein bisschen so mein Tipp. Also hört irgendwo rein, und deswegen ist es eigentlich auch spannend, wie falsch manchmal aus meiner Sicht JournalistInnen liegen. Da meine ich dann aber auch nicht, die stellen da ja keine Fragen, sondern die reden über Platten, und manchmal stellen die aufgrund ihrer journalistischen Expertise Thesen auf oder Zusammenhänge, wo ich aus Musikersicht sagen will, nee, das ist einfach Quatsch. Das ist eher so der Punkt. Oder haben auch musikinhaltliche Themen. Ja, das kann man da ganz gut hören. Dann machen sie selber an ihrer eigenen Gitarre, die sie mit ins Radiostudio gebracht haben, die sie wahrscheinlich seit 20 Jahren nicht mehr gespielt haben, machen sie so einen Punkt, wo ich denke, nee, nein, einfach nein. Und das fand ich irgendwie spannend. Also dahin kamen wir von der Erwähnung. Da sieht man, wie viel Euphorie bei mir da ist, wenn wir einfach nur wohlwollend erwähnt werden.
Du bist aber so kurz hellhörig geworden.
Ja. Okay, das ist ja eigentlich die News-Rubrik. Was haben wir sonst alles noch so an News?
Wir durften das lange nicht erzählen. Jetzt darf ich euch das erzählen. Ihr könnt uns in Hamburg gleich zweimal live erleben. Und zwar fühlen wir uns ganz doll geehrt, dass wir beim großen Jubiläum 400 Jahre Reeperbahn auf dem Spielhudenplatz spielen dürfen am 30.04. Das heißt, ihr könnt quasi ein bisschen mit uns in den Mai reinfeiern. Ich glaube, wir spielen am frühen Abend. Kommt also gerne rum. Und dann spielen wir noch am 9. Mai auf dem Hafengeburtstag. Das heißt, ihr könnt uns gleich zweimal in Hamburg erleben. Ein Datum wird hoffentlich passen. Ich freue mich, wenn ihr rumkommt. Und ansonsten gibt es auch noch allerhand Live-Termine für den weiteren Verlauf des Jahres, vor allem auch noch so im Herbst. Holt euch gerne Tickets im Vorverkauf. Genau, und am 29.04. spielen wir ja auch noch im Duo in Gronau beim Jazzfest. Da spielen wir Support für Alphaville. Auch das noch. Du bist gerade ein bisschen gestresst, weil du sehr viele Noten schreibst. Das kann man immer noch mal so ein bisschen sagen. Du hast wirklich sehr, sehr viel zu tun aktuell. Das sind eigentlich so die News. Wir machen mal kurz eine kleine Pause und gehen dann noch in ein paar andere Themen rein, die uns diese Woche begleitet haben. Do you think I'm rushing it? Left some of my pajamas at your place. Magnus, wir waren im Kino. Wir haben einen Film geguckt, da wollen wir nicht zu viel spoilern, aber wir können so ein bisschen was erzählen, auch zu dem Kino. Wir waren nämlich in dem noch relativ neuen Kinopolis. Das ist in Hamburg in diesem neuen Westfield Center in der Hafen City. Und da waren wir auch im Kinosaal 1. Das war ein sehr, sehr großer Saal mit einer sehr, 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 sehr großen Leinwand. Und wir haben welchen Film geguckt und in welchem Setting, Magnus?
Ich glaube, ich schmeiß manchmal Deutsch und Englisch durcheinander, dass der Film auf Deutsch heißt The Astronaut, also absurderweise, so heißt er, glaube ich, im Englischen nicht. Und dann mit dem Bindestrich Projekt oder Project Hail Mary, ist ein Film, der auf einem recht neuen Buch basiert von dem Autor, der auch Der Marsianer geschrieben hat, ist auch, hat ein ähnliches Geschmäckle, dieses ich bin im Weltraum und muss mir helfen mit Wissenschaft Dings. Ich glaube, bei dem Film ist es so, wenn man den Trailer gesehen hat, dann kann man sich zwei, drei Sachen vorstellen. Also, dass es irgendwie so ein Thema gibt, warum irgendjemand in den Weltraum muss und so weiter. Vielmehr, es gibt, wenn man den Trailer aufmerksam guckt, deutlich ein, zwei Hinweise im Trailer, was dann passiert. Aber ich lasse es jetzt mal trotzdem weg. Weil, wenn man den Marsianer mochte und damit klarkommt, dass es auch ähnlich wie bei Marsianer manchmal ein bisschen slapstickig lustig wird, aber noch mehr, muss man ehrlich gesagt sagen. Das habe ich nämlich als einzige Kritik jetzt schon mal von Leuten gehört, dass die so waren, ah, dieser Slapstick-Humor und dann wird es ernst, das ist mir zu viel hin und her gesprungen. Fand ich jetzt nicht so schlimm.
Ich auch nicht.
Und was ich aber auch finde, das ist natürlich auch wieder so ein Sellout-Kino, irgendwie dieses Westfield-Center-Kino, aber da ist wirklich die Projektion sehr, 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 sehr gut. Also wer sich manchmal damit ja rumschlägt, in Kinos zu gehen, dann hat man das Gefühl, dass die sparen an der Glühbirne oder die Glühbirne ist alt oder also wahrscheinlich ist es auch keine Glühbirne. Und das Licht ist irgendwie nicht geil, der Sound ist nicht geil, alles da wird safe nicht euer Problem sein. Also der Kinosaal 1 da hat definitiv eine tolle Projektion, unfassbar guten Sound. Selbst, wir waren mit jemandem da, mit unserem Kumpel Rudi, der ein gutes Heimkino hat, also ein krasses Heimkino. Und der war auch nochmal so, wenn der sagt, als Kino-Fan, das ist nochmal ein besonders guter Dolby-Sound, dann würde ich das einfach mal so für sich stehen lassen. Was aber neu war, und das kannst du jetzt einmal erzählen, wir haben ein Feature in diesem Kino genutzt, das wir so wirklich noch nie hatten und es war eigentlich auch cool in dem Film, oder?
Ja, wir saßen auf, ich weiß gar nicht, wie die korrekte Verkaufsbezeichnung dafür ist. Wir haben sie intern genannt, die Rüttelsitze. Das heißt, man konnte den Film gefühlsaktiv gucken. Und immer.
Ich glaube, du musst das, du kennst den Witz gefühlsaktiv von mir, du musst aber.
Ja, ich versuche das zu erklären. Das heißt, man sitzt auf diesen Sitzen und immer, wenn irgendwo eine krasse Kurve gefahren oder geflogen wird oder wenn irgendwas umfällt oder wenn irgendwas bebt zum Beispiel, dann spürt man das halt auch auf dem Sitz, weil der halt teilweise auch zur Seite geht und sich beugt und halt auch vibriert und so. Und auf eine Art und Weise war das lustig. Also ich glaube, das lohnt sich halt nur, diese Sitze auch dazu zu buchen, wenn man einen entsprechenden Film guckt. Also weil ich glaube halt bei einer Komödie oder bei einer Romanze ist das, glaube ich, irgendwie Quatsch. Also man braucht ja schon die Situationen, die damit sozusagen unterlegt sind. Aber wenn man Science-Fiction oder Action oder irgendwie sowas guckt, ist es schon irgendwie auch lustig. Ich frage mich, wie das bei Horror ist, wenn man so einen Jumpscare hat, ob man dann halt auch
irgendwie so zupackt. Ja, gab's ja so ein, zwei Mal so Sachen und da war das dann doch sehr, das fand ich sehr unterstützend. Soll ich erklären, was, also, oder weißt du noch, woher der Begriff gefühlsaktiv
war? Nein, ich habe ihn mir von dir gemerkt, weil du das manchmal irgendwie Witze machst.
Genau, das ist also, die Leute, die Zuckerbrüder, das sind die Leute, die haben die nackte Kanone gemacht. Die haben früher, bevor sie die nackte Kanone gemacht haben, den Film Kentucky Fried Movie Anfang der 80er oder Ende der 70er gemacht. Und da geht ein Typ ins Kino und dann wird an der Kasse gesagt, aber sie wissen schon, dass der, oder ist ihnen bewusst, dass der Film gefühlsaktiv gezeigt wird?
Ach, da ist das her. Ich dachte, du hast dir den Quatsch sag mal aufgedacht.
Nein. Und der Typ sagt, ja, ist okay, dann geht er ins Kino und dann setzt er sich so hin und dann fällt ihm schon auf, dass hinter jedem Kinotypen oder eben hinter jedem Kinobesucher, Besucherin, so eine Art Concierge steht und dann wird immer so, dann wird eben so im Kino, wird über im Film wird über Parfüm gesprochen, dann wird so ein bisschen gespielt und so weiter. Das geht dann ewig so weiter und dann werden sie ihm so die Haare durchgewuschelt in der Liebesszene und dann so plötzlich hört er im Film die Stimme von der Frau, ist das etwa Lippenstift an deinem Kragen? Und dann eskaliert die Situation und plötzlich schreit die Frau oder der Typ im Film schreit, oh Gott, leg das Messer weg. Und der Typ auch so, leg es weg, leg es weg. Und genau, und das Ganze endet damit, dass in der nächsten Aufführung, glaube ich, der Film Deep Throat, der wird noch mehrfach angesprochen, auch in dem ganzen Ding, aber das gefühlsaktive Kino ist halt, dann wird so komplett durchgeschüttelt und eben plötzlich kommt sogar ein Messer ins Spiel und das ist quasi einer der Gags, das ist so der Humor, der später zu so Filmen wie Die nackte Kanone ist. Und das ist so ein Episodenfilm, in dem man eigentlich merkt, dass sie viele Gags ausprobieren. Also auch so ganz stumpfe Gags. Du siehst so einen Schwenk über irgendwie das Meer, sonst wie das Freiheitsstatue und einfach Einblendung Hongkong.
Aber es ist irgendwie schon mal, ich finde eigentlich schade, dass so ein Humor abhanden gekommen ist. Das ist super.
Ja, 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 ja. Ist in Deutsch auch noch ganz hart so, irgendwie so, wie sagt das da, also von der Synchro her so, dass zum Beispiel dann asiatischer, also ist eine Parodie auf asiatische Kampffilme und dann ist das ganz hart mit diesem R gleich L synchronisiert und so. Das sind schon so ein paar Sachen, aber auch viele so Quatschsachen damals, dass sie so Themen hatten, dass erstmalig im Auto ein Geräusch kam, wenn man sich nicht angeschnallt hatte oder so. Und dann gibt's halt immer mehr Geräusche im Auto. Das sind so diese, ja, diese Witze.
Das war ein Thema zu der Zeit.
Ja, und eben auch oft sehr kurze, sehr platte Witze. So. Aber Kentucky Fried Movie, aus meiner Sicht kann man das so aus Quatsch an einem nicht, also unter der Woche mal so nebenher, das kann man schon mal so gucken. Aber daher kommt, wenn ich das immer sage, ich mich bei einem Horrorfilm so in dein Bein verkralle und du so, aua, aua, sag ich, der Film wird gefühlsaktiv gezeigt.
Okay, ja, aber auf jeden Fall solche, ich sag jetzt mal nochmal, gefühlsaktiven Sitze, die hatten wir im Kino und das war für den Film irgendwie lustig. Ich weiß aber nicht, wie viel teurer das war. Hat sich das jetzt gelohnt oder war das unverhältnismäßig quatschig? Ich finde, das muss man ja so überlegen. Ich habe ja die Kinotickets hast du ja gezahlt. Ich habe ja dann Snacks gemacht.
Ja, es ist schon teuer. Also mit 3 Tickets ist man um die 50 Euro gewesen. Also das ist natürlich schon viel Geld so. Ohne Snacks und so. Die Snacks waren auch nochmal pricey. So, und Parken war auch nochmal.
Ja, das Parken ist, glaube ich, das, was am meisten die Hosen auszieht in dem Laden, oder?
Keine Ahnung, hab ich nicht bezahlt. Aber so, man, da kommt natürlich doch so, also man kann es natürlich wirklich sagen, dass relativ schnell 3 Leute können damit, wenn sie denn nun mit dem Auto hinfahren oder so. Wahrscheinlich war das jetzt schon so Variante, schon so die Deluxe-Variante. Also wir wohnen, das muss man immer dazu sagen, wir wohnen ja in Norderstedt. Nicht mehr zentral in Hamburg, aber an der U1 quasi. Und wir haben in Norderstedt ein kleines Kino, in das wir gerne gehen. Und das ist halt so ein bisschen, das ist alles ein bisschen günstiger und so. Wir mögen auch sehr, sehr gerne das Savoy oder das Abaton. Und das ist natürlich auch alles ein bisschen preisbewusster. Also was ich und wir, glaube ich, mit am auffälligsten fanden, wenn ihr diese Rüttelsitze ausprobiert, ich würde euch empfehlen, das nicht in einem so langen Film zu machen. Ich glaube, der Film geht gefühlt 2,5 Stunden, aber auch wirklich, ne?
Ja, ja, wirklich.
Ja, ja. Und die Sitze sind, das Rütteln ist cool, aber die sind unbequemer und erheblich unbequemer als normale Kinositze. Und in so einem langen Film haben wir das, glaube ich, alle so gemerkt in der letzten halben Stunde, ne? So.
Ja, ich finde das ja, wenn du das Savoy nimmst oder auch es gibt ja noch so ein anderes Kino in der Hafen City, was auch so Deluxe-mäßig ist. Da hast du ja teilweise richtig so Schmusesitze, wo du dich so reinlegen kannst und so. Das finde ich fast dann auch noch angenehmer. Aber so auf jeden Fall erstmal ein Erlebnis. Das haben wir gemacht. Guckt euch den Film an. Also wir finden, den kann man sich gut angucken. Und Science-Fiction und große Bilder auch gerne irgendwie im Kino auf einer großen Leinwand. Ich fand auch die Bilder alle irgendwie insofern so cool, dass man und ich gemerkt habe, was sie vielleicht mit einem Greenscreen oder so gemacht haben. Sie haben das wirklich einfach sehr, sehr gut gefilmt. Und mir ist wieder aufgefallen, ich mochte die Bilder alle sehr gerne. Und der Kameramann ist derselbe wie von The Batman und Dune. Und da ist mir dann wieder aufgefallen, manche Leute erkennt man dann doch an ihrer Arbeit. Also das hat man da mal wieder gesehen, dass das einfach dieser krasse Typ war, der mir schon ein paar Mal vorher aufgefallen ist. Das haben wir gemacht. Ansonsten ist hier viel Work in Progress. Es werden erst die Ideen gesammelt. Ich habe freundlicherweise, das werdet ihr in der nächsten Zeit in den Socials nochmal so ein bisschen sehen. Ich habe freundlicherweise von der Firma Sigma, das ist eine Gitarrenmarke, habe ich 4 Glitzergitarren geschickt bekommen, die ich austesten darf, mit denen ich kleine Videos machen darf. Darauf freue ich mich schon. Vor allem freue ich mich aber, dass in der Welt da draußen angekommen ist, wenn es Glitzergitarren gibt, dann müsste man mir die schicken. Darüber habe ich mich sehr, sehr gefreut. Magnus, hast du eine Gitarre, die du präferierst bisher davon? So jetzt vom ersten Blick oder mal kurz in der Hand haben? Du hast sie mir freundlicherweise noch ein bisschen eingestellt.
Nee, ich finde, die sind ähnlich, sage ich jetzt mal. Ich würde sagen, ich bin mir so ein bisschen unsicher, welche Größe das ist. Ob es das die Triple O, Double O oder irgendwas, so eine leicht kleinere Gitarre. Die ist Silber, vor Silberglitzer. Die fand ich so sehr naheliegend, so beim Spielen. Gleichzeitig sind die aber alle so vom Schnitt her so, dass es eigentlich vor allem die Korpusgrößen und so sind. Und mein Gefühl ist aber auch, dass so, weil die alle ähnliche Hälse und sonst wie was haben, die Unterschiede sind schon nicht klein. Also wenn man jetzt diese Jumbo davon spielt, dann ist das natürlich ein deutlich anderer Sound als jetzt die kleinste von den Gitarren. Aber so vom... Ich hätte mir teilweise so die Unterschiede noch mal drastischer vorgestellt oder so. Aber irgendwie ist diese Modellreihe wahrscheinlich auch auf eine Art in der Richtung und dann, wie sie innen auch gebaut ist und so, ein bisschen abgestimmt. Die haben alle Tonabnehmer, das ist auch noch mal so ein Ding. Ich habe mir mal früher, das ist aber vielleicht ein Gerücht im Musikladen, sagen lassen, dass oft diese bühnentauglichen Gitarren, dass die ein bisschen dicker verbalgt sind und dann ja auch mit dem Lack, der ja jetzt auch nicht super dünn aufgetragen ist, dieser Sparkle-Lack, dann kommt ein Gesamtkonstrukt drauf raus, was für mich manchmal dazu führt, dass die akustisch irgendwie ein bisschen weniger Resonanz sind als jetzt so Gitarren komplett ohne Tonabnehmer oder so, was vielleicht auch daran liegt, dass ja immerhin auch noch ein Tonabnehmer reingeklemmt wird und so. Und das führt, glaube ich, für mich dazu, dass sie näher zusammen sind. Also qualitativ ist das alles völlig in Ordnung. Also auch gerade so Bundenden sind super, Griffbretter gehen voll klar, Sattel sind okay gekerbt, das geht schon alles in Ordnung. Also man konnte ganz leicht den Hals nachstellen, weil die jetzt ja erstmal auf Spannung waren, die Gitarren. Das war aber schnell gemacht und dann kannst du, das haben wir auch bei so Songwriting-Sessions oder so mal so gemacht, die sofort eigentlich einsetzen. So die Gitarren in deinem Alltag und dafür sind die wahrscheinlich in Summe sogar relativ günstig, oder? Wenn man die jetzt im Laden kaufen würde, so. Also allgemein, wir haben in der Musikschule auch so Sigma-Gitarren und so, ich finde die schon ziemlich gut. Und Martin von Martins Musikkiste hat uns auch schon mal so ein, zwei Mal so Sigma-Gitarren als Tour-Gitarren und so empfohlen, weil, das kann man ja manchmal so sagen, also ich habe mittlerweile den Punkt, ich habe meine Martin-Gitarren ganz schön runtergespielt die letzten 10 Jahre so. Und es wäre manchmal jetzt auch ein bisschen schade, wenn die kaputt gehen. Deswegen bin ich da auch immer so am Überlegen, was ich mache. Und manchmal finde ich es dann auch ja auf Tour so, die Akustikgitarre, die ich da mitnehme für einen Song, die muss jetzt nicht unbedingt, also ich stöpsel die ja eh ein, die muss also eigentlich jetzt nicht akustische meine Lieblingsgitarre sein, sondern muss einfach eine sehr gute Gitarre sein, die eingestöpselt gut klingt. Und da, finde ich, habe ich jetzt schon oft gemerkt, dass so Sigma eigentlich sehr, sehr gut ist. Und was mir auf der Website aufgefallen ist, ist, dass Sigma das ganz clever macht, dass du innerhalb einer Marke ganz gut dich hochleveln kannst. Also so und gucken kannst und vergleichen kannst, ob du die vollmassive oder nicht vollmassive machen willst. Einziger Kritikpunkt ist, durch die Namen steigt kein Mensch durch. Das sind so viele Buchstaben und Zahlen, das ist mega verwirrend. Also wenn du einfach jetzt nur so eine Modellnummer hast, musst du dich erstmal reindenken.
Ja, ich habe das auch gesehen und habe mir natürlich nichts gemerkt davon, ne, weil das halt alles immer nur so Buchstabenreihungen sozusagen tatsächlich
genau,
waren.
Genau, das ist quasi dieses, das ist ein bisschen wenig intuitiv, wie du dann von der quasi noch günstigeren Serie zur vollmassiven Serie zur Ultra-Irgendwas-Serie kommst. So, da war ich so, wo muss ich jetzt klicken? Und das hat mich zumindest nicht so mitgenommen. Das muss man aber dazu sagen, dass das theoretisch eine Krankheit von Akustikgitarrenfirmen ist. Weil das ist bei Martin auch so, dass keiner mehr weiß, was dann da irgendwie mit den Zahlen und sonst wie was so ist. Und bei Taylor finde ich es auch, da kann man nur so grob sagen, ist die Zahl hoch. Bei Taylor ist es ja wirklich so, ich glaube 715, 815 ist, glaube ich, besser als 312.
Als 300, okay.
Ja, also so, aber keine Ahnung. Also
Ja, das machen wir auf jeden Fall. Oder beziehungsweise ich werde mich da jetzt demnächst reinfuchsen, weil ich viele andere Themen gerade noch so auf dem Tisch hatte und dafür ein bisschen Zeit brauchte. Ein Thema, was ich jetzt gerade eigentlich nicht abgeschlossen habe, sondern quasi jetzt gerade losgeht, aber wofür ich eine ganze Menge fertig machen musste und auch noch Sachen überarbeiten, dass die alle so richtig sind. Ich habe tatsächlich mein Exposé für meine Doktorarbeit fertig gemacht und bei der Uni heute eingereicht, damit ich das jetzt so machen kann. Das ist ganz schön krass. Ich weiß auch immer noch nicht so genau, ob ich langsam Angst vor meiner eigenen Courage haben sollte, weil das ist ja dann noch auch ein Projekt, was einem wieder die nächste Zeit sozusagen begleiten wird. Aber gleichzeitig freue ich mich auch drauf und habe da richtig Bock zu. Und gern könnt ihr auch sagen, ob das was ist, was euch interessiert. Also wollt ihr da mitgenommen werden oder eher weniger? Oder was wollt ihr dazu wissen? Dann könnt ihr da gerne Fragen stellen. Und allein in unserer Musiker-Bubble, sage ich jetzt mal, werde ich ganz sicherlich auf viele von euch zukommen, weil ich ja Daten brauche. Ich brauche ganz viele Daten. Es geht in meiner Doktorarbeit natürlich ums Musikmachen, ums berufliche Musikmachen und um die Menschen dahinter. Und da muss dann geforscht werden. Vielleicht forsche ich auch bei dir, Magnus.
Oha. Ja.
Wir hören jetzt mal ein bisschen Musik und dann hüpfen wir noch in unsere Kategorien.
I know a secret place to go. Every time I'm feeling low. Where I rest my monkey mind. Just leave it all behind. I have a secret place to go. I know a secret place to stay. That always brightens up my day.
Magnus, du musst weiterarbeiten, ich muss weiterarbeiten. Wir hüpfen in unsere Kategorien. Ich fange mit dem Song der Woche an. Und das ist eher exemplarisch für ein neues Album, was rausgekommen ist, was ich noch komplett durcharbeiten muss, aber glaube ich, sich lohnt, weil ich schon ein paar Sachen davon kenne und die zumindest spannend finde aus ganz vielen verschiedenen Aspekten. Und das ist das Album von Ray. Ich schlage jetzt den Song I Know You're Hurting vor. Und das Album heißt This Music May Contain Hope, was ich irgendwie ein schönes Zeichen dieser Tage finde. Ich glaube, Ray hat mit dem Album ein echt krass ambitioniertes Projekt hingelegt, umfangreichend arrangiert und orchestriert. Ist, glaube ich, für mich im Moment eine der Queens, was ganz schön anspruchsvolle und komplizierte Backing-Vocals angeht. Und auch wenn es mir teilweise fast schon ein bisschen zu viel ist und das will was heißen, ich mag ja gerne große Arrangements, ich glaube manchmal ist es mir fast schon zu komplex, was mir angeboten wird, vielleicht aber auch, weil ich dumm bin, glaube ich, dass sich das lohnt und bin total gespannt und freue mich total auf die anderen Songs, die ich noch nicht kenne. Was hast du, Magnus?
Ja, ich habe ein paar Neu-Releases aus der Deutsch-Pop-Bubble im weitesten Sinne, sage ich jetzt mal. Und zwar ist es so, dass ich über den Künstler Baumgart gestolpert bin. Und der hat einen Song, der heißt Loser. Und den fand ich irgendwie gut. So, weil ich fand den Typen optisch interessant und ich fand die Produktion auch irgendwie schön gemacht. Dann habe ich auf die Mitwirkenden geklickt. Also wer das von unseren HörerInnen nicht weiß, man kann bei Spotify hinten von hinter die Tracks guckt und da so 3 Punkte hat. Dann kann man da draufklicken und Mitwirkende und so Credits sich angucken. Wir sprachen da ja letztes Mal drüber bei Lewis Tomlinson, dass der so ein tolles Album gemacht hat und auch das Konzert so toll war. Und da haben wir dann rausgefunden, oha, da ist ja der No Roots Co-Writer und Producer Nico Rebscher mit drauf und auch Alex Gruber als Bassist. Und das ist halt ein krasses Album von der Produktion und vom Bass her. Und bei Baumgart habe ich dann draufgeklickt und dahinter steckt Felix Gerlach, den man ja auch kennt, so aus der Hamburger Szene. Der spielt auch so Gitarre und Cello bei zum Beispiel Max Giesinger, ich glaube auch bei Enno Bunger. Wir kennen den ursprünglich von Vivienne, die heute Bowie heißen oder heißt. Vivienne war ja noch mehr ein Bandprojekt, Bowie ist, glaube ich, noch mehr ein Soloprojekt mit ihrem Partner. Und dann ist auch noch dabei, und das ist ganz, ganz spannend, Paul Jacobi, der kommt auch aus Hamburg, so auch aus dem gleichen Vorort wie mein erster Gitarrenschüler Alexander. Und die hatten auch eine Band früher zusammen. Und in der Band von Paul Jacobi hat dann später auch Tim Steiner mal gespielt und so. Und der Paul, der scheint sich mittlerweile einen ganz, ganz schönen Namen als quasi Texter, Singer-Song oder Songwriter für andere Leute auch gemacht zu haben. Und den Song finde ich gut. Und was ich auch erwähnenswert finde oder auch empfehlenswert ist, dass unser Co-Writer Kevin Lehr hat unter dem Namen Lehr, aber nicht geschrieben wie der Nachname von Kevin Lehr, der schreibt sich nämlich L-E-E-H-R, sondern geschrieben als L-E-E-R, alles in Versalien, hat er den Song ChatGPT in einem Wort und klein geschrieben, rausgehauen. Und genau, da weise ich natürlich gerne drauf hin, so finde ich irgendwie, das waren jetzt einfach mal so zwei Deutsch-Pop-Tipps. So, Baumgart, bin ich mal gespannt, was da noch so kommt. Finde ich irgendwie spannend. Und wie gesagt, ich kann nur oft erwähnen, beim Sport oder sonst was, hört euch mal das Album von Lewis Tomlinson an, also was da Nico Rebscher produziert hat, was da in Songs so drauf ist, was Soundideen, Bass- und Gitarrenspiel, das finde ich für so ein, ja, also ich glaube, die Welt ist ja sicher recht einig in der Rezeption von Harry Styles und den Lewis Tomlinson mit dem Album, den kann man dann zumindest mal erwähnt haben, von ehemalige One Direction-Typen, die Alben rausbringen und war eben ein tolles Konzert auch. Ich bin auch immer wieder begeistert, dass so viele junge Menschen und in dem Fall jetzt ja vor allem junge Frauen auf völlig ausverkauften Konzerten sind und oft denke ich dann auch so, wenn so Leute am Jammern sind, so Kulturpessimisten, dass die oft ja, also quasi von der Demografie safe nicht auf diesen Konzerten sind, wo ja was passiert, weißt du? Die Leute sagen, oh, da geht ja nichts, Live-Musik ist ja auch tot und dann siehst du so ein Konzert, bei Olivia Rodrigo war es ja auch so, auch nur junge Frauen eigentlich da.
Und ja, auch bei Tom O'Dell war das ähnlich, ne?
Und dann, deswegen sage ich mal, allen Meckertypen geht, weiß ich nicht, auch mal ein bisschen auf Konzerte, wo vielleicht nicht AC/DC und sonst was draufsteht, weil das sind schon, und das sind auch oft Konzerte, die sind nicht nur Show auf und sonst wie was, sondern eben, in dem Fall war das zum Beispiel auch eine Band, die einfach von den Bandmitgliedern so gut besetzt war, dass sie eben die ganze Zeit dreistimmige Backings und so hatten von Leuten, die, wo ich dann hinterher gegoogelt habe, dass sie auch alle krasse Songwriter und Singer-Songwriter eben sind mit eigenen Projekten. Und das hat das Ganze auch sehr glaubwürdig gemacht. Und ich glaube, das wird sich auch bei so einem jungen Publikum vermitteln, dass da nicht so gesichtslose Sidemen auf der Bühne sind, sondern eben was geht. Oder wie bei Olivia Rodrigo, All-Female-Band, bei Lizzo, All-Female-Band. Das ist auch...
Bei Sarah Larson auch.
Ja, da wird was kommuniziert, das auch ankommt. Und das möchte ich nochmal so erwähnen, wie viele von diesen Konzerten bei mir so groß positive Gedanken irgendwie ausgelöst haben.
Nice. Dann kommen wir jetzt zur wichtigsten Kategorie, zum Snack der Woche. Ich habe einen sehr basic Snack, aber er ist sehr saisonal und ich esse ihn auch gerade täglich. Ich bin großer Fan und sage, man muss die Saison dann auch so langsam ausnutzen. Erdbeeren. Es ist sehr simpel, aber Erdbeeren sind super cool. Du guckst mich gerade an, als ob das kein guter Snack der Woche ist. Das ist ein sehr guter Snack der Woche.
Nee, ich glaube, das ist ein guter Snack der Woche. Ich hatte jetzt aber gerade so in meinen Social-Media-Feeds, wenn sie jetzt Erdbeeren essen, dann sind sie schlimmer als, weiß ich nicht.
Ernsthaft?
Ja, irgendwie schon.
Warte, ich komme noch mal rein. mein Snack der Woche ist Spargel.
Er wird ja auch viel von so schlecht bezahlten Gastarbeitern ge...
Hör jetzt mal auf!
Geerntet. Ja. Mein Snack der Woche ist, da der Sommer da ist, Eis.
Da bekommt man gar nichts verkehrt machen. Du hast diese Kategorie ganz offiziell gewonnen. Ihr dürft euch jetzt da draußen gerne das Maul darüber zerreißen, was für ein schlechter Mensch ich bin. Ich bin nämlich tatsächlich auch nur ein Mensch. Ich bin keine Maschine, um es mit den Worten von Tim Bensko zu sagen. Ich habe einmal Erdbeeren gegessen. Ich werde keine Erdbeeren mehr essen. Und damit schließen wir die Folge für heute ab. Vielen Dank fürs Einschalten. Kommt zu unseren Konzerten. Ich hoffe, ich sehe euch irgendwie in den nächsten Wochen in Norddeutschland und vor allem in den nächsten Wochen und Monaten auch darüber hinaus. Hört unsere Musik, streamt sie, seid in den Socials dabei. Ich freue mich auch, wenn ihr was im Merch-Shop mal wieder bestellt. Und habt eine schöne Woche. Bis dann. Ciao.